möchte uns noch den Predigttext für heute lesen. Der kommt aus der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 22, die Verse 6 bis 21. Offenbarung 22, die Verse 6 bis 21. Und er, also ein Engel, sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, mit einem jeden so, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen er dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Er spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Kann ich die Fernbedienung haben, bitte? Weil ich möchte nachher nochmal zwischen dem Text so ein bisschen hin und her springen. Nun, ich würde gerne im neuen Jahr, das er gerade jetzt angefangen hat, zu Beginn, auch noch einmal für euch, für alle, die im Livestream dabei sind, aber auch für alle, die das später einmal schauen. Wir haben hier die Menora stehen und ich hoffe, sie ist auch gut im Bild. Die steht da, weil wir uns zum geistlichen Israel bekennen. Wir stehen an Israels Seite. Und wir beten für Israel, dass Gott ihnen die Herzen öffnet für den Messias, für Jesus Christus. Das heißt, wir stehen für das geistliche Israel und beten für das geistliche Israel. Deswegen auch die Menora und nicht irgendwelche Flaggen, weil wir nicht unbedingt mit allem übereinstimmen, was Israel politisch tut. Aber wir stehen dazu, dass es Gottes auserwähltes Volk ist und dass wir dafür beten, dass Gott sich erbarmt, sein Volk weiter schützt, aber vor allem auch die Decke endlich vor ihren Augen nimmt. Aber der Mittelpunkt dieser Gemeinde ist nicht die Menora, sondern der Mittelpunkt dieser Gemeinde ist das Kreuz. Und wenn ihr so ein bisschen drauf achtet, auch die Kanzel hat eigentlich die Form eines Kreuzes. Und der Spruch, der hier vorne draufsteht, ist auch der biblische Spruch, der für diese Gemeinde in besonderer Weise zählt. Nämlich aus Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt der Herr Jesus Christus. Und deswegen, diese Gemeinde, hier steht das Kreuz im Mittelpunkt. Aber um unsere Verbundenheit mit Israel, auch in der aktuellen, sehr schwierigen und durchwachsenen Lage zu bezeugen, haben wir hier die Menora stehen. Und wir lassen sie auch vorerst hier stehen, weil wir die Heuchelei der Welt nicht mitmachen, die sich anfangs an die Seite Israels gestellt haben, aber jetzt Stück für Stück von Israel abrücken. Und wir bleiben im Gebet zu dem einzigen und wahrhaftigen Gott an der Seite Israels. Nun, wenn wir uns den Text noch einmal anschauen, können wir den Bibeltext bitte nochmal haben? Und er sprach zu mir diese Worte, das ist der Herr Jesus, der hier also spricht. Es geht ja hier um das letzte Buch der Bibel und das ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Nun sagen einige Bibelkritiker und auch mittlerweile liberale Christen, ja, das erzählt ihr schon seit 2000 Jahren. Aber es hat sich doch ein bisschen was verändert. Und erstmal ist die Bibel Gottes inspiriertes Wort, fehlerfrei und irrtumslos. Und es galt eben nicht nur für die damaligen 7 Gemeinden, die am Anfang der Offenbarung genannt werden, diese 7 Sendschreiben, die ja an 7 besondere Gemeinden, angefangen von Ephesus bis nach Laodicea, gesendet wurden. Und hierauf wird ja auch noch einmal Bezug genommen, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Aber das war eben nicht nur für diese 7 Gemeinden, an die das ursprünglich gesendet wurde, sondern es ist ein Erbe für alle Gemeinden, beziehungsweise es gibt ja nur eine weltweite Gemeinde von wahrhaftig wiedergeborenen Christen und alles andere sind Versammlungsorte, wie auch hier. Und deswegen, die ganze Bibel, und aber auch das letzte Buch der Bibel, ist für mich ein Buch, was besonders auch für die Gemeinde Bedeutung hat und was sehr, sehr wichtig ist und es auch in der richtigen Art und Weise zu verstehen. Ich weiß, dass es Brüder gibt, die sagen, dass ab Kapitel 5 nach ihrem geistigen Verständnis die Gemeinde gar nicht mehr gemeint ist, sondern dass es dort nur noch um Israel geht. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen aus verschiedenen Gründen. Und darum soll es aber auch gar nicht gehen, sondern mir geht es darum, dass ich die Gemeinde auch in den folgenden Kapiteln zumindest teilweise noch sehe. Und dass ich also deutlich sehe, es gibt Siegelgerichte, es gibt Posaunengerichte, es gibt Zornesschalengerichte. Diese sind unabhängig voneinander, sie haben einiges gemeinsam. Und deswegen aus einer Vielzahl von Dingen, die ich aus der Offenbarung an Erkenntnis habe, sehe ich die Gemeinde also deutlich länger als Kapitel 5. Und deswegen ist es für mich noch einmal wichtig zu sagen, dass der Herr Jesus Christus selber Johannes damals gezeigt hat und dass er seinen Engel gesandt hat, seinen Knechten, nicht nur damals, sondern auch uns heute, zu zeigen, was rasch geschehen soll. Aber dieses rasch hat ja nun den Eindruck, als wenn es 2000 Jahre gedauert hat. Und das ist natürlich ein fataler Irrtum, weil der lebendige Gott es aus seiner Perspektive sieht. Und aus seiner Perspektive, um das einmal dieses Verhältnis klarzumachen, finden wir im Petrusbrief die Aussage des Apostels, in dem er sagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie viel? Wie ein Tag. Und auf der anderen Seite kann ein Tag so viel beinhalten wie 1000 Jahre. Ja? Und da hat er das Verhältnis einmal gezeigt, dass Gott in ganz anderen Dimensionen denkt und rechnet als wir Menschen. Und deswegen, diese Zeit ist für Gott ein Wimpernschlag. Und wenn er sagt, was in Kürze geschehen soll. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr, die ihr jetzt hier seid, alle, die das später einmal sehen oder auch live dabei sind, wenn Gott alles, was für ihn ein Tag bedeutet, in einen Tag, wie wir ihn als Menschen, nämlich mit 24 Stunden, erleben und wahrnehmen, hineintun würde, glaub mir, das würde nicht passen. Das Verhältnis würde nicht passen. Und deswegen ist Gott gnädig und barmherzig nun über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren und lässt über seine Propheten, über seine heiligen Propheten und über seine Gemeinde, und wenn die Gemeinde tatsächlich bei ihm ist, dann über sein Volk Israel noch einmal eine Gnadenzeit geben, um das Evangelium des Heils von der Rettung von Hölle, Tod und Verdammnis zu verkünden. Das ist das, was wir hier sehen. Er hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und wenn wir einfach sehen, noch einmal, ich habe das an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt, sage das aber immer wieder, wenn Menschen sagen, ach, das hat es doch immer schon gegeben. Nein, das hat es nicht. 2023, Daniel hat gestern kurz einen sehr interessanten Rückblick gegeben, was denn so alles in 2023 passiert ist. Ich habe heute dann zum Beispiel noch einmal gelesen zur Ergänzung, dass im Jahr 2023 19 Erdbeben waren, die sie also als wirklich schlimm bezeichnet haben, die also auf der Richterskala zwischen 6 und fast 8 gewesen sind, die erhebliche Menschenleben und gekostet haben und Schäden angerichtet haben. Diese 19 sind angegeben worden, aber die Tausende von Erdbeben, die passiert sind, die gar nicht erwähnt wurden, sondern hier geht es nur alleine um die 19, die also hier benannt wurden, die enorme Schäden angerichtet haben, viele Menschenleben gekostet haben. Aber diese 19 Erdbeben waren noch nie, solange es Aufzeichnungen gibt, sind in einem Jahr passiert. Also sollen Sie nicht immer wieder sagen, das hat es immer schon gegeben. Das hat es nicht gegeben. Und das ist der Unterschied, ihr Lieben, was sich verändert hat. Ein Zauberwort ist Globalisierung. Das zweite Zauberwort, wenn ich es mal so nennen darf, ist Digitalisierung. Und das, was früher Jahrhunderte in Anspruch genommen hat, passiert heute in Monaten. So dramatisch hat sich das verändert. Und dann ist noch etwas, wenn früher etwas passiert ist, dann hat es nur Regionen betroffen. Das heißt, es hat eine Stadt betroffen, es hat einen Landstrich betroffen, es hat vielleicht einmal einen Kontinent betroffen. Aber durch Globalisierung und Digitalisierung betrifft es nun immer die ganze Welt. Und man muss jetzt wirklich blind sein, oder entschuldigt bitte, wenn ich das so sage, man muss dumm sein, wenn man immer noch nicht sieht, dieses, worauf es hinausläuft. Diese Welteinheitsregierung, dieses auch die Menschen versuchen, auch religiös auf den gemeinsamen Nenner zu bringen. Da sind wir auf dem direkten Weg dahin. Ohne Wenn und Aber. Und es ist immer interessant, einfach zu sehen, die Dinge, wenn sie die ganze Menschheit betreffen, und das hat es ja früher nicht getan, wie schnell das heute alles geht, dass es die ganze Menschheit betrifft. Wie schnell es geht. Wir haben das bei Corona gesehen, wo die ganze Welt plötzlich mit drinne war. Und wir werden es bei anderen Dingen jetzt in rasanter Weise sehen, wie schnell es in allem die ganze Welt betreffen wird. Nun, wie eigentlich zu jedem Jahreswechsel bewegt die Frage, was wird uns das neue Jahr nun bringen? Die Herzen der Menschheit. Und wenn wir hier ehrlich zueinander sind, dann schauen die Menschen nicht nur in Deutschland recht ernst und auch mit nachvollziehbarer Sorge auf dieses vor uns liegende Jahr. Nun, das, was wir seit 2020 ganz konkret erleben, das wird sich leider auch 2024 noch wirklich weiter zuspitzen. Und bis zum Auftreten wirklich des persönlichen, also bis zum persönlichen Auftritt des Antichristen, der für mich, das ist meine persönliche Überzeugung, als Person schon lebt. So weit sehe ich die Dinge fortgeschritten. Das muss uns jetzt nicht in Panik versetzen. Für mich lebt er. So weit sehe ich die Dinge fortgeschritten. Weil es ist ja wirklich nicht nur eine politische Macht, das ist der antichristliche Geist, aber der Antichrist selber ist eine Person. Der sogenannte Messias, dieser falsche Messias, nach dem die Welt ja schreit, der ja auch auftreten will, wenn das Chaos einfach außer Rand und Band ist. Er wird es ja noch mal kurzfristig, nämlich für 3,5 Jahre, wird das ja noch mal alles zur Ruhe bringen, bevor er dann sein wahres Gesicht zeigt. Nun, und die Zeiten werden sich bis zum Auftreten des Antichristen auch nicht mehr beruhigen und ändern, sondern es wird immer weiter fortschreiten. Mit Chaos, mit Unruhe, mit Anarchie innerhalb der Länder. Wir sehen das doch auch. Und das ist doch, wenn man sagt, Mensch, Rally, du bist ein Schwarzmaler, wie auch immer. Nein, wenn wir einfach Europa und die Welt sehen, dann können wir nicht mehr von Schwarzmalerei sprechen, sondern das, was die Bibel uns konkret als Wehen vor der Wiederkunft Jesu nennt, ist im vollen Gange. Und wie gesagt, man muss blind oder dumm sein, wenn man das immer noch nicht erkennen will. Wir sehen seit 2020 ganz konkret die Wehen, die uns die Bibel in Matthäus Kapitel 24 und 25 und Lukas 21 direkt vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus beschreibt. Und die Dinge, die die Bibel ganz konkret als Wehen vor der Wiederkunft des Herrn Jesus beschreibt, die werden weiter rasant Fahrt aufnehmen. Wenn wir sehen, von gestern auf heute hat sich wieder in Japan ein schreckliches Erdbeben ereignet mit 7,9 auf der Richterskala, was sich auf einer Insel, ist im Moment der Name nicht im Bewusstsein, aber bis nach Tokio, das kennt ja jeder, sind die Auswirkungen zu spüren. Wie viele Menschen dabei gestorben sind, weiß man noch nicht, aber es war schon ein immenses Erdbeben. Es ist auch eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden für die ganze Umgebung. Also wir sehen, das Jahr geht zu Ende mit Kriegen, mit Naturkatastrophen, mit Seuchen und es geht auch im neuen Jahr gleich mit einem Riesenerdbeben wieder los. Nun, das wird alles weiter rasant Fahrt aufnehmen und es wird wirklich nur noch wenige Phasen geben, an denen nicht irgendetwas passiert, was die Menschen nicht noch weiter ängstlich und sorgenvoll dreinschauen lässt. Ich sage euch noch etwas aus meiner persönlichen Erfahrung, auch damit, wie ich meine Brötchen verdiene. Wenn das so aktuell weitergeht, auch mit unserer aktuellen Regierung, dann ist Deutschland Ende dieses Jahres, spätestens, vielleicht schon nach 6 Monaten, fast zahlungsunfähig. So rasant geht auch hier alles bergab. Ne? Auch hier kann ich nur wieder sagen, müsst ihr mir nicht glauben, aber nüchtern die ganzen Sachen mal betrachten, dann sehen wir, wie schrecklich es hier in Deutschland mittlerweile aussieht. Ich sehe die weltweite wahrhaftige Gemeinde aber nun mehr denn je in der Pflicht, die Menschen ganz konkret und in besonderer Weise gerade auch auf den Inhalt des letzten Buches der Bibel hinzuweisen. Ja, es ist wirklich so, ihr Lieben, die Zeit der Gnade neigt sich dem Ende. Ja, und ich versuche das immer zu verstehen, wenn Prediger noch sagen, sie erwarten den großen Aufbruch, sie erwarten die große Bekehrungswelle weltweit. Ich sehe den weltweiten Abfall immer drastischer. Und natürlich wird es noch durch Gottes Gnade Menschen geben, die sich bekehren. Aber diese Massen, da wo von diesen Erweckungen die Rede ist, die es auch mal vielleicht in den 60er durch Billy Graham und so gab, die kann ich nicht mehr sehen. Ich sehe sie auch in der Schrift nicht, dass es so kommen wird. Nun, die Gnadenzeit neigt sich tatsächlich dem Ende. Das ist auch nochmal ein Aufruf an alle, die es bisher mit Gott ein wenig leicht und nüchtern genommen haben, auf die leichte Schulter, oder die auch gesagt haben, naja, nun habe ich ja noch Zeit, bin ja erst 30 oder 40. Nun, ich sage dir, die Zeit der Gnade geht zu Ende. Und diese Tatsache, dass die Gnade zu Ende geht, diese Tatsache muss doch die gläubigen Kinder Gottes, muss sie ihnen Angst machen, wenn du wirklich an Jesus glaubst, wenn du es ernst meinst mit Gott durch Christus, muss sie dich ängstigen? Also ich sehe aus der Schrift her keinesfalls, sondern eher das Gegenteil. Unser Text sagt uns doch deutlich, dass der Mensch glücklich zu preisen ist, also gesegnet sein soll, der die Worte der Weissagung dieses letzten Buches der Bibel, was, hört? Nein, in seinem Herz bewahrt. Das heißt also nicht nur hört, sondern sie in seinem Herzen bewahrt. Steht ihr, es ist manchmal, wenn man so sieht, einige Themen in der Bibel, wenn es um die Apokalypse geht, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht und so weiter, dann sieht man, Hunderttausende von Menschen klicken diese Predigten an. Wenn es aber um Dienst, um Gradlinigkeit, um Gehorsam, um jetzt nur einige Themen zu nennen, sind die Klicks relativ weit runtergefahren oder überschaubar, sage ich einmal. Aber es geht auch in der Offenbarung, geht es Gott um die Rettung der Menschheit. Es geht Gott um die Rettung der Menschheit, aber auf der anderen Seite auch den wahrhaft gläubigen Kindern zu sagen, nehmt es ernst, bleibt dran, nehmt es nicht auf die leichte Schulter, meint nicht, Christusnachfolge ist Zuckerlecken oder das läuft alles, das geht alles seinen Gang. Nein, es bedeutet Kampf, aber es bedeutet auch Sieg auf ganzer Linie, weil wir dem Sieger von Golgatha folgen und er hat diesen Sieg vollbracht. Und die Herrlichkeit wartet ja auf uns. Auf uns wartet ja nicht irgendetwas, oder dass wir da bescheiden sein müssen, auf uns wartet ja die Herrlichkeit, die Ewigkeit bei Gott. Und deswegen ist es so wichtig, den Menschen gerade auch jetzt, in dieser Zeit, aus dem letzten Buch der Offenbarung und in den Dingen, die dort den Menschen vorhergesagt sind, ihnen davon zu berichten. Und der gesamte Inhalt dieses letzten Buches der Bibel, wir müssen ihn absolut wahrhaftig und verlässlich den Menschen predigen. Und der Text selber bezeugt das ja auch gleich zu Anfang noch einmal. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das heißt, sie entsprechen den Tatsachen. Sie entsprechen den Tatsachen. Siehe, ich komme bald, sagt der Herr Jesus. Und wie sehr freuen wir uns zum Beispiel schon, wenn sich eine Person, die wir lieben und die wir vielleicht lange nicht gesehen haben, wenn diese Person seinen baldigen Besuch ankündigt, dann sind wir doch manchmal außer uns vor Freude. Nun, wenn wir die Bibel sorgsam lesen und studieren, dann deutet aus diesem Kontext der gesamten Schrift viel darauf hin, dass der Herr Jesus jetzt tatsächlich bald in der Schechina, das heißt in der Herrlichkeitswolke, in der er auch in den Himmel aufgenommen wurde, wieder auf die Erde zurückkommt. Das dauert wirklich nicht mehr lange, ihr Lieben. Und wir, wisst ihr, ich gehe auf Distanz davon. Wenn es heißt, jetzt fängt der an mit irgendwelchen Daten oder sagt, übermorgen kommt er. Nein, überhaupt nicht. Aber wir wissen doch, dass alle, die bisher das Datum des Herrn Jesus seiner Wiederkunft errechnen wollten, kläglich gescheitert sind. Das tun wir nicht. Aber er sagt uns eben, wenn ihr das alles kommen seht, worüber was wir vorhin auch angerissen haben, dann sollt ihr wissen, dass meine Wiederkunft wirklich ganz nahe vor der Tür, dass es vor der Tür ist, dass es also bald losgeht. Und dann deutet wirklich viel darauf hin, wenn wir das alles sehen, dass der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit bald wiederkommen wird. Und eine Frage, die du dir nur selbst beantworten kannst, ist, auch ihr, die ihr jetzt zuhört oder das später seht, freust du dich darüber, dass der Herr Jesus wiederkommt? Freust du dich darüber, dass er wiederkommt? Oder sagst du, also soll er mal lieber noch ein bisschen warten? Freust du dich, wenn er wiederkommt? Ich will euch was sagen. Es ist viele Jahre her, da haben wir, meine Frau und ich, in der ersten gemeinsamen Wohnung in einem Hochhaus, ziemlich weit oben. Welcher Stock war das? Es war auf jeden Fall oben. Wir hatten einen guten Überblick über Hamburg. Und ich konnte irgendwie nachts nicht schlafen und ich ging auf den Balkon raus. Plötzlich war irgendwie so was Besonderes am Himmel. So eine Art von Wolken, die auseinander, in der Nacht. Und dann kamen wie so Sonnenstrahlen in der Nacht durch. Also für mich sah das, es war wirklich ein Phänomen, das kann man nicht anders sagen. Und ich war im Moment, deshalb, jetzt kommt der Herr wieder. Das so hatte ich im Moment den Eindruck. Und wenn ich das so zurückvollziehe, dann war zu diesem Zeitpunkt, war ich mir nicht sicher, freue ich mich jetzt darüber? Oder war ich eher doch ein bisschen, jetzt kommt er wieder, bist du bereit? Ich weiß es heute nicht mehr. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, ihr Lieben. Denk einmal darüber nach, wenn der Herr Jesus jetzt kommt, denn er kommt wirklich bald. Und wenn er kommt, freust du dich darüber? Oder sagst du, nee, wenn du dich nicht darüber freuen kannst, passt irgendwas nicht bei dir. Glaub es mir. Und ich will mich hier nicht so weit aus dem Fenster legen, um in irgendeiner Form an deinem Glauben zu zweifeln oder dir hier eine Moralpredigt halten. Aber wenn du dich nicht darüber freuen kannst, dass dein Herr und Meister, dass dein Erlöser kommt, um dich in die Herrlichkeit zu holen, wo es keine Not, kein Elend, keine Krankheit, kein Schmerz mehr geben wird, wo du auch nicht mehr Glauben brauchst, weil du ihn siehst, wenn du dich darauf nicht wirklich freust, dann ist irgendwas passt bei dir noch nicht so richtig. Rede mit Gott darüber, rede mit uns darüber. Vielleicht können wir dir helfen, dass du dich endlich darüber freust, dass der Herr bald kommt, denn er kommt bald. Nun, wenn du wirklich glaubst, so wie die Bibel es sagt, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist und dass er deine Schuld am Kreuz bezahlt hat und dass du ihn persönlich gebeten hast, die Leitung deines Lebens zu übernehmen, dann darfst du dich freuen. Dann darfst du dich freuen. Wenn das nicht der Fall ist, dass du immer noch meinst, du kannst die Suppe deines Lebens selber auslöffeln, du möchtest gerne selber dafür gerade stehen, was im Laufe deines Lebens bisher passiert ist, da hast du ein Problem. Dann darfst du dich nicht freuen. Dann solltest du lieber sagen, Herr Jesus, lass die Gnadenzeit noch ein bisschen länger. Du brauchst die Vergebung Jesu. Dann darfst du dich freuen. Und ich hoffe, dass hier oder auch an den Bildschirmen jetzt oder später du zu denen gehörst, die sagen, ja, ich freue mich drauf, dass der Herr Jesus bald kommt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du gerechtfertigt vor Gott. Und das ist die einzige Rechtfertigung, die Gott auch anerkennt. Du kannst noch ein so guter Mensch sein. Du kannst dich sozial engagieren. Du kannst alles, was du hast, verkaufen und den Armen geben. Es macht dich vor Gott nicht gerecht. Aber der Glaube an Jesus, der wahrhaftige Glaube an Christus, die Annahme seines stellvertretenden Todes am Kreuz, das ist das, was dich vor Gott gerecht macht. Siehe, ich komme bald, sagt der Herr Jesus. Wenn wir das fest in unseren Herzen verankert haben und vor allem auch wirklich so vor unserem innerlichen Auge haben, dann brauchen wir uns als wahrhaftige Kinder Gottes auch nicht vor 2024 zu fürchten. Aber der heutige Text gibt den wahrhaft gläubigen Kindern auch noch einmal ein paar ganz konkrete Verhaltensmuster, und zwar nicht nur ausschließlich für das neue vor uns liegende Jahr mit. Wenn wir dann nochmal sehen, wenn es um die Anbetung geht, und da sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht, weil hier geht es ja darum, und Johannes, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Versteht ihr? Und dann sagt er, der Engel, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, das heißt aller wahrhaftig Gläubigen, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Bete Gott an. Du brauchst nicht Maria anbeten, du brauchst auch nicht irgendwelche Heiligen anbeten. Nicht nur du brauchst, das ist die falsche Formulierung, du darfst sie nicht anbeten oder irgendwelche toten Götzen, sondern bete Gott an und zwar im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat am Kreuz bezahlt. Niemand anders, kein Heiliger, auch nicht Maria. Wir wollen diese Menschen nicht abwerten, aber sie haben nicht am Kreuz bezahlt. Das war der Heiland. Und er ist der, über den wir Gott anbeten. 1. Timotheus 2, Vers 5. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wer ist das? Jesus Christus. Nicht Maria, nicht die Heiligen. Jesus Christus ist der Mittler. Bete Gott an. Bete ihn an in Wahrheit, mit aller Ernsthaftigkeit, in Ehrfurcht, nicht mit Angst, aber in Ehrfurcht und in Demut. Sei immer bereit, wenn wir Vers 10 nehmen, und er sprach zu mir, versiegle die Weissagung dieses Buches nicht. Versteht ihr? Redet darüber. Versiegelt es nicht, behaltet es nicht für euch. An anderen Stellen wissen wir es, zum Beispiel aus dem Danielbuch. Da wird Daniel befohlen, nicht unserem Daniel, sondern dem biblischen Daniel, noch nicht, versiegel das. Das soll jetzt noch nicht bekannt werden. Aber hier sehen wir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht. Warum? Weil die Zeit nahe ist. Sprecht mit den Menschen darüber. Die Gnadenzeit geht zu Ende. Weist sie hin, auch immer wieder auf die Gerichte Gottes, die über die Erde gehen. Das sind nicht einfach nur Naturkatastrophen, weil die Sterne krumm stehen. Das sind Gottes Gerichte, die über diese Erde gehen. Und natürlich werden wir einiges noch mitmachen müssen, aber wir bleiben bewahrt in der Hand Gottes. Und desto dunkler es wird, und desto, wenn dein Glaube nur so klein ist, wirst du hell leuchten, wenn dein Glaube echt ist. Sei immer bereit, Zeugnis abzulegen über den Inhalt der Bibel und was der Herr, unser Gott, an dir persönlich, an Güte, an Bewahrung, an Versorgung, an Gnade und Barmherzigkeit erwiesen hat. Versiegle die Worte dieses Buches nicht. Der Offenbarung nicht, aber überhaupt der ganzen Bibel nicht. Sei nicht länger Hörer des Wortes, werde vielmehr Täter. Das ist jetzt nicht, wie wir das kennen aus dem Jakobusbrief, sondern wir sehen das hier in Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Glückselig sind, die seine Gebote tun. Nicht nur hören und sagen, ich halte mich persönlich nach, nein, sondern sie wirklich auch zeigen, aber nicht nur, indem sie das wie ein Schild vor sich tragen und sagen, schaut mal hier, wie glückselig und gläubig ich bin, sondern das muss so ins Blut übergegangen sein, das muss echt sein, nicht gespielt. Die Menschen müssen, wenn sie euch heimlich beobachten, müssen sie Christus in eurem Leben erkennen können. Und nicht nur, wenn wir in der Gemeinde sind, hier tragen wir alle unseren Heiligenschein. Schau konkret auf deine eigene Christusnachfolge. Werde endlich reifer in Christus zum Lobpreis deines Herrn. Bete auch nicht nur ausschließlich dafür, was der Herr an anderen Menschen oder Dingen verändern soll, sondern vergiss nicht auch in besonderer Weise dafür zu beten, dass der Herr dich persönlich Stück für Stück weiter in sein Angesicht umgestaltet. Nun, ihr Lieben, einmal ganz kurz möchte ich den Gedanken aufnehmen, was in diesem Jahr so alles auf uns zukommen könnte. Ich bin sehr sicher, dass wir besonders den Inhalt von Vers 11a, wenn wir sehen, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Das werden wir auf allen Ebenen der Gesellschaft, werden wir das auch in diesem Jahr in ganz besonders schrecklicher Weise erleben. Wir werden es in der Politik erleben, wir werden es im persönlichen Miteinander von Menschen erleben. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, wer unrein ist, der verunreinige sich weiterhin. Die Menschen, auch die Politiker und nicht nur von Deutschland überhaupt, werden weiter darin stark sich erkenntlich zeigen, Gutes böse zu nennen und Böses gut zu machen. Das werdet ihr sehen. Das ist also keine von mir jetzt hirnlose Aussage. Das werdet ihr sehen, dass sie vor allem weiter Dinge, die die Bibel als moralisch verwerflich, wo Gott sagt, das ist mir ein Gräuel, das werden sie hochhalten und mit Wollust und Wonne werden sie es tun und präsentieren. Für uns gilt, was tun wir? Wir werden weiterhin Sünde beim Namen nennen. Wir werden uns nicht damit einreihen und werden Fünfe gerade sein lassen. Wir werden Sünde beim Namen nennen und werden Sünde auch an den Pranger stellen. Das wiederum wird zur Folge haben, dass sie auf uns Acht haben und dass sie uns Schwierigkeiten machen werden. Im gleichen Zug sind du und ich persönlich und wir als Gemeinde nun mehr denn je gefordert, den zweiten Teil von Vers 11 umzusetzen. Und da heißt es ja, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Versteht ihr? Das, was jetzt vehement an Unrecht zunehmen wird, dem stehen wir entgegen und wir beten dafür, dass Christus uns die Kraft gibt, in seiner Spur zu bleiben, gegen den Strom zu schwimmen, um seinem Namen Lob, Preis und Herrlichkeit in dieser verdorbenen Welt, um den Menschen noch einmal sein Licht hell aufzuzeigen. Wisst ihr, ihr Lieben, wir machen uns bitte nichts vor. Wir merken, glaube ich, alle miteinander, dass es jetzt wirklich so wie noch nie darauf ankommt, wo und in was wir unser Heil suchen, in was wir Frieden und Ruhe suchen. Worauf setzen wir unsere Hoffnung und worauf vertrauen wir wirklich in unseren Herzen? Nicht nur Blabla mit dem Mund. Gott ist groß, wir vertrauen Gott. Wichtig ist, was ist in unseren Herzen? Und deswegen noch einmal, ihr Lieben, an kaum einer anderen Stelle in der gesamten Schrift spricht der Herr Jesus in so wenigen Versen so häufig von seiner baldigen Wiederkunft. Siehe, ich komme bald. Der Herr kommt bald und mit ihm seinen Lohn, bezeugt uns der Herr auch hier im Text. Ist das nicht herrlich? Die Welt mit all ihrer Lüge und Ungerechtigkeit vergeht und bekommt ihr gerechtes Urteil. Aber die wahrhaft gläubigen Kinder Gottes erwartet eine herrliche, eine göttliche, eine einzigartige Belohnung. Nicht das, wo hier es uns die Schrift lehrt, wo die Motten es fressen oder der Rost kommt. Das ist eine Belohnung im Himmel. Paulus hat kurz einen Blick da reintun dürfen und er hat gesagt, ich rede gar nicht erst davon, wie herrlich das ist. Aber ihr Lieben, es darf an dieser Stelle auch nicht fehlen, und der Text verlangt es ja auch in besonderer Weise ausgesprochen zu werden, dass es wie leider von so vielen Hirten in fälschlicher Weise gepredigt wird, dass es kein Selbstgänger ist, das himmlische Ziel zu erreichen. Vers 15 spricht da eine deutliche Sprache. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das ist ganz eindeutig. Auch noch einmal, das ist ja das letzte Kapitel und die letzten Verse der Bibel. Die sagen noch mal ganz deutlich, wer nicht da oben reinkommt. Noch einmal ganz deutlich. Hunde galten bei der Abfassung der biblischen Texte einfach auch als schändliche Tiere, als ekelhafte, verabscheuungswürdige Tiere. Das ist heute anders. Heute gilt der Hund als bester Freund des Menschen. Auch was für einen Wandel das genommen hat. Ich meine, Tiere sind wirklich treu und oft sind sie treuer als Menschen. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich sage mal so, von der biblischen Sicht, wenn damals jemand zu jemandem gesagt hat, du Hund, ist heute im Islam immer noch so, das ist mit die schlimmste Beschimpfung gewesen. Heute ist der Hund der beste Freund des Menschen. Hunde galten bei der Abfassung der Bibel als schändliche Tiere und auf Menschen angewendet, bezeichnete der Begriff oder das Beschimpftwerden als Hund einen Menschen mit verwerflichen bis hin zu unsauberen und pervertiertem Charakter. Zauberer, Menschen, die sich mit okkulten, spiritistischen, magischen, anthroposophischen, esoterischen Dingen einlassen und beschäftigen, werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Nicht, und das sei hier auch nochmal gesagt, wenn sie zu dem Herrn Jesus kommen und um Vergebung bitten, dann werden auch diese Dinge ausgelöscht vom Blut des Lammes. Aber tun sie es nicht. Diese Sachen bringen dich garantiert nicht in den Himmel. Und weil die Menschen so suchend sind, weil sie in Wirklichkeit innerlich so unruhig sind, weil sie so traurig sind, weil sie so ruhe- und rastlos sind, versuchen sie doch im Okkultismus, im Spiritismus, in der Esoterik diese Ruhe und Frieden zu finden. Aber sie öffnen dort Türen, die sie schon gar nicht mehr alleine schließen können. Jetzt ist nur noch wirklich der Herr Jesus ihre Chance, diese Türen zu schließen, die sie dort geöffnet haben. Unzüchtige kommen auch nicht da rein ins Himmelreich. Das bezeichnet alle Menschen, die ohne den von Gott zwischen einem Mann und einer Frau angeordneten heiligen Bund der Ehe, Menschen, die Sexualität außerhalb dieses heiligen Bundes der Ehe zwischen Mann und Frau, die Sexualität praktizieren und ausleben, kommen nicht in das Himmelreich. Da waren wir vorhin bei der queeren Gemeinde. Ganz klar, homosexuelle Männer und Frauen kommen nicht in das Himmelreich. Ich weiß, das kann jetzt hier schon wieder mal einen Riesenhaken bedeuten, wenn das einer im Internet sieht, aber man muss es mit aller Kleinigkeit, mit aller Klarheit sagen, das sind nicht meine Worte, hier steht es, ihr kommt nicht in das Himmelreich. Mörder sind Menschen, die aus niederen Beweggründen oder Vorteilsnahme gezielt und geplant jemand anderen umbringen. Es geht hier nicht um Polizisten, um Soldaten, wie auch immer, die in Ausübung ihres Dienstes jemand anders töten oder das Leben nehmen. Um die geht es nicht. Wir brauchen viel mehr Menschen im Militär und bei der Polizei, die an den Herrn Jesus glauben. Nein, hier geht es wirklich um Mord. Und Mord ist etwas anderes wie Töten. Mord ist eben niederer Beweggrund oder aus Vorteilnahme oder Gewinn, wie auch immer, töte ich jemand anders. Die kommen auch nicht in das Himmelreich. Götzendiener, Menschen, die die Autorität des einzigen und wahrhaftigen Gottes der Bibel leugnen und somit im gleichen Zug anderen Dingen oder Objekten, die ausschließlich dem Schöpfer zustehende Anerkennung, Ehrerbietung und Anbetung zugestehen, kommen nicht in das Himmelreich. Und leider auch alle Menschen, die die Lüge lieben und als Dauerzustand bewusst praktizieren. Steht da drin, tut mir leid. Kommen nicht in das Himmelreich. Und wenn ich dann schon höre heute, ach Mensch, Lüge, das ist doch, muss man doch mal und ist doch normal. Nein, ist es nicht. Gott sagt, wer das bewusst tut und auch ohne schlechtes Gewissen weiter praktiziert, nicht an Christus gläubig wird, das nicht unter die Vergebung des Blutes Jesu kommt, kommst du nicht in den Himmel, gehst verloren. Bist leider in der Hölle, tut mir leid. Ich würde dir gerne was anderes sagen, aber was haben wir hier gelesen? Wer von diesem Buch auch nur einen Buchstaben wegnimmt, soll verflucht sein. Dem wird das alles treffen, was hier auch an Gerichtsbarkeiten drin steht. Und wer etwas hinzutut, eine Silbe, für den gilt genau das Gleiche. Also hütet euch auch, ihr Hirten und Prediger und Pastoren, hier liberal bibelkritisch, haltet euch an das Wort, sonst wird euch mit aller Härte es noch viel härter treffen als das normale Fußvolk. Vor allem bewusstes Lügen ist bei Gott kein Kavaliersdelikt. Und alle diese Dinge werden ohne die Vergebung des Blutes Jesu Christi mit dazu führen, dass der Mensch den Gang in die Hölle antreten muss. Aber noch einmal zum Schluss, ihr Lieben, was auch immer in diesem Jahr geschehen wird, es geschieht nicht, weil Gott es nicht weiß oder weil Gott die Zügel aus der Hand gegeben hat, sondern es passiert nach Gottes Plan. Und deswegen lasst uns auch noch einmal darauf hören, was uns der Herr in Vers 16 zuruft. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Hier sehen wir wieder Gemeinden, Plural, das heißt Versammlungsorte, um euch das zu bezeugen. Das heißt, damit ihr davon lernt, damit ihr es euch zu Herzen nimmt, es euch vom Geist Gottes an Erkenntnis aufschließen lasst und es dann nicht verheimlicht, sondern es predigt. Was also haben wir für 2024 zu erwarten? Ich schaue jetzt einmal, ihr könnt mich ja daran messen, was Ende des Jahres, wenn der Herr bis dahin noch nicht gekommen ist, ob es stimmt oder nicht. Wir können das ja auch aufzeichnen, das heißt, wird ja aufgezeichnet, kann man mich ja daran messen. Also ich sage voraus, ohne dass ich mich jetzt als Propheten bezeichne, bin ein ganz normaler Mensch, gläubig, habe den Heiligen Geist. Aber das ist nicht, dass ich jetzt auch nicht in charismatischer, pfingstlerischer Weise jetzt sage, ich habe hier eine Vision gehabt, sondern es ist meine persönliche Überzeugung und ihr könnt mich Ende des Jahres daran messen, ob das passiert ist. Ich sage voraus, wir werden einen weiteren wirtschaftlichen, starken Niedergang erfahren. Wir werden weiter einen starken, extrem starken moralischen Verfall und eine Verrohung der Bevölkerung in Deutschland und in Europa werden wir erfahren. Wir werden eine weitere starke Irreführung der Menschen durch den fortschreitenden Klimawahn oder auch vermeintlicher medizinischer Risiken, sie werden uns mit anderen Krankheiten und Dingen in Kontakt bringen, wo wir wieder gezwungen und geknechtet werden sollen. Wir werden von weiteren militärischen Konflikten hören oder dass sich diese Konflikte immer mehr ausweiten. Wir werden von weiteren schrecklichen Naturkatastrophen hören. Eine, wie gesagt, ist gestern gerade wieder in Japan passiert. Wir werden weiterhin erleben, wie auch die Grundnahrungsmittel immer teurer werden. Das bedeutet, dass nicht nur wir als Christen, sondern die gesamte Bevölkerung immer mehr darauf achten muss, was sie sich noch erlauben kann und was nicht. Und da ändert auch nichts dran, wenn unsere Politiker dann sagen, wir schaffen das. Sie sprechen immer gerne in der Wir-Form. Aber es ist immer der Steuerzahler, der es bezahlen muss, sie nämlich nicht. Wir werden mitbekommen, dass immer mehr Menschen wirklich verarmen werden. Ich kann es auch ganz ehrlich nicht mehr hören, wenn ich immer uns in Deutschland geht es immer noch gut. Aber um welchen Preis? Welchen Preis bezahlen wir dafür? Dass Vater und Mutter arbeiten, dass Tausende von Überstunden sind und das ist der Preis, warum es immer noch gut geht. Und dass wir immer weiter vor allem von Gott wegkommen. Wir werden weiter eine erhebliche Zunahme von satanisch inspirierten, okkulten, spiritistischen und esoterischen Praktiken erleben. Wir werden weiter ganz massiv fortschreitende sexuelle Verirrung und sexuelle Praktiken erleben. Ich sage auch an dieser Stelle noch einmal, dass es schon vor vielen Jahren eine Partei gab, die es immer noch gibt heute, die auch von einigen Menschen in Deutschland, sogar von vielen Menschen gewählt wird, die schon zweimal eigentlich mit vorsichtigen Anträgen gescheitert ist, die Pädophilie für normal zu erklären. Und es ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann der nächste Antrag kommt. Und ich habe so den Eindruck, diesmal stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass so etwas mal durchgehen könnte unter der Maßgabe, naja, wenn es einvernehmlich geschieht, denn durch die Frühsexualisierung der Kinder, von den Kitas angefangen, über die Schulen und so weiter, das ist ja schon für mich so eine Vorbereitung darauf, dass die Kinder, die kleinen Kinderseelen jetzt schon auf diese Abartigkeiten hin erzogen werden sollen, damit die Kinder das nicht mehr allzu schrecklich empfinden, was nämlich jedes Kind es tut. Aber lasst euch das gesagt sein, alle. Der Herr Jesus hat ein Kind in ihre Mitte gestellt und hat gesagt, wer eines dieser Kinder wirklich schädigt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wird und er an die tiefste Stelle des Meeres versenkt werde. Das sollt ihr wissen. Wir werden weiter fortschreitende Verwerfung jeglicher biblischen Lehre und biblischen Gedankengut auch in 2024 erleben. Und deswegen, ihr Lieben, auf der einen Seite sind das eigentlich keine guten Nachrichten oder Aussichten für 2024, aber auf der anderen Seite steht dem zumindest für wahrhaftige Kinder Gottes wirklich diametral gegenüber, Wenn ihr das alles kommen seht, dann erhebet eure Häupter, weil ihr wisst, dass eure Erlösung durch die Wiederkunft des Herrn Jesus jetzt näher ist als je zuvor. Und hier in Vers 13 unseres Textes gibt uns der Herr doch klar Auskunft darüber, dass er das letzte Wort gesprochen hat, dass das erste Wort gesprochen hat und auch das letzte sprechen wird. Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, erster und letzter Buchstabe aus dem griechischen Alphabet. Der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Egal wie laut und verlogen die Menschheit und vor allem der Vater der Lüge, die alte Schlange, der Teufel und der Satan auch immer schreien mögen, der Herr Jesus hat das erste Wort gesprochen und er spricht auch das letzte Wort. Und deswegen, ihr Lieben, ich hoffe, dass sich mehr und mehr unsere Gebete mit den wahrhaftigen Kindern Gottes auf der ganzen Welt dahingehend vereinen, dass wir alle miteinander ernsthaft die Worte aus den Versen 17 und 20 miteinander beten. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht der, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus, Maranatha. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns allen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger und wahrhaftiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde und des ganzen Universums. Herr, wir preisen dich, wir loben dich und wir beten dich an. Du, den Herr aller Herren und König aller Könige, unseren wiederkommenden Herrn. Herr, wir wissen, dass die Herren dieser Welt, denen du die Macht für eine gewisse Zeit übertragen hast, sie werden alle gehen, einschließlich der alten Schlange. Aber du kommst in Macht und Herrlichkeit, um deine Gemeinde zu dir zu holen, um der verdorbenen Welt ihr gerechtes Urteil zu sprechen. Und dann werden wir, Herr, in einer neuen Schöpfung, die du schaffst, einen neuen Himmel und neue Himmel und eine neue Erde, werden wir mit dir in Ewigkeit sein. Wir werden dich schauen, Herr. Wir werden Gemeinschaft haben und es wird nichts anderes als Freude sein. O Herr, wir danken dir für diese Aussicht und wir danken dir für die Gewissheit, die du uns in unsere Herzen gibst, durch den Heiligen Geist, dass das nicht mehr lange dauern wird. Aber bis es soweit ist, Herr, hilf uns, dass wir treu in deiner Spur bleiben. Herr, lass deine Güte, deine Gnade und deine Barmherzigkeit über uns walten. Rüste uns Stück für Stück immer mehr aus, Herr, dass wir dir treu dienen und das tun, was du uns aufträgst. Herr, wir preisen deinen heiligen Namen. Herr Jesus Christus. Amen.